Und zwar möchte ich diese Reise mit euch allen nachvollziehen, anhand des Beispiels von einer großen Persönlichkeit. Plötzlich in der Literatur auftritt, ist es ein zunächst einmal einfacher Kuhhirtenjunge, der durch ganz besondere Umstände, die mit seiner Geburt zu tun haben, eine große Seele namens Jayantha trifft und dann einen allmählichen Weg nimmt durch die Schöpfung, durch den Kosmos, einen aufstrebenden Weg sozusagen, der ihn letztendlich durch die Schichten, die dieses materielle Universum bedecken, trägt, durch die leuchtende Ausstrahlung, die jedes Universum einbettet, hinwegbringt, und schließlich dann dazu führt, ganz persönlich in einem Ozean von Liebe den höchsten Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Nun, bei dieser Geschichte sind einige Elemente wichtig, die ich kurz vorstellen muss, sodass wir, wenn wir sie dann einfach durchgehend hören, wir nicht irgendwo hängen bleiben und nicht den ganzen Weg mitmachen können. Diese Geschichte, wie soll ich mich ausdrücken, ist am Ende des Lebens von Sanatana Goswami erschienen. Ich muss ein bisschen über den Autor sprechen. Es ist sein Lebenswerk, sein ganzes Leben hat dazu hingeführt, diese Geschichte zu offenbaren. Und wenige Jahre, vielleicht ein Jahr, nachdem der letzte, Strich auf dem Palmblatt war, auf dem er seine ganzen Werke niedergeschrieben hatte. Also, gerade ein bisschen nachdem er den Griffel niederlegte, gab er auch seinen physischen Körper auf, um Gopkumar, der Hauptperson seines Werkes, in die spirituelle Welt zu folgen. Sanatana Goswami ist eine sehr interessante Persönlichkeit, der Autor. Er ist im 15. Jahrhundert in den Wald von Vrindavan gezogen. Er war vorher ein Staatsminister und hat dort jede Nacht unter einem anderen Baum zugebracht. Das hatte einen exoterischen Grund. Er war sehr entsagt und wollte sich nicht mal mit einem Baum als Zuhause zufrieden geben. Und es hatte einen sehr esoterischen Grund. Nämlich, dass im heiligen Land von Vrindavan Krishna noch immer seine transzendentalen Spiele offenbart, jedoch, oder sagen wir mal, an verschiedenen Orten, Lila-Stala genannt. Zu diesen Orten gehen die großen Transzendentalisten, führen dort ihren Bhajan aus, das heißt ihre spirituelle Übung, und sehen dann in ihrem inneren Auge Krishna, der dort seine transzendentalen Spiele auf eine für die Sinne nicht zugängliche Art und Weise ausüben. Also sie sehen es in einer inneren Schau, könnte man sagen. So, Sanatana Goswami wollte diese Orte alle besuchen und hielt sich dann an verschiedenen Orten auf. Dieser exoterische Grund, warum er ständig ohne eine Heimat herumwanderte im Wald von Vrindavan, und der esoterische Grund weisen uns auch auf seine ganz besondere Persönlichkeit hin. Sanatana Goswami hat nämlich eine, wenn man so möchte, doppelte Identität. Das wird jetzt schwierig. Mit seiner spirituellen Identität nimmt er an Krishnas Spielen dar. Diese Identität ist völlig anders als seine äußere Identität. Mit seiner äußeren Identität ist er der Asket, der schreibt ohne Unterlass diese offenbarten Werke, die er sieht in seiner inneren Schau. der sehr zurückgezogen lebt. Aber mit seinem inneren Werk, mit seiner inneren Sicht, kommt die innere Frau, wenn man so will, plötzlich zum Ausdruck. Nämlich eine ewige Gefährtin von Sri Krishna, in der er diese spirituelle Wirklichkeit sieht. Es ist interessant, dass viele der Heiligen in unserer Tradition eine solche innere Identität und eine äußere Identität haben, die zum Teil völlig voneinander verschieden sind. Ich kann das ungefähr vielleicht so erklären, wie auf manchen, ihr hattet gerade eine Meditationsreise besucht. In dieser Reise löst man sich ja von dem physischen Körper, den, jedenfalls war es das letzte Mal so, den parkt man irgendwo in einem sicheren Ort und geht dann los in einer, verlässt ihn. So ist es auch bei diesen großen spirituellen Meistern, die eine spirituelle Identität haben und in dieser spirituellen Identität auch zum Teil den physischen Körper verlassen. Nur ist hier der Unterschied, die erleben das tatsächlich, das ist dann keine Fantasiereise, sondern wie wir es gehört hatten, ist das ihre innere Identität noch realer, sagen wir mal, noch direkt erfassbarer, noch direkt wahrnehmbarer, als wenn wir eine kurze Reise machen und dann zurückkommen. So, bei dieser Sanatana Goswami versichert uns am Ende seines Werkes, denkt nicht, dass das, was ich geschrieben habe, einfach eine Einbildung sei, eine schöne Geschichte. Es ist genauso, wie ich es niedergehalten habe. Genauso geht die Seele zurück in die ewige spirituelle Welt. Nun ganz kurz noch zu dieser Geschichte. Es gibt drei Dinge, die wir hier zu beachten haben. Und ich würde ganz gerne das niederschreiben, ohne natürlich dieses... ich habe schon oben gesehen, dieses interessante... Wie machen wir das? Es geht zunächst einmal bei dieser Geschichte um die Kraft des heiligen Mantras. Dieses... Vielen herzlichen Dank, Marcel. Will ich ganz gerne hier niederschreiben. Diese Kraft des Mantras äußert sich in dieser Geschichte dadurch und äußert sich im spirituellen Leben dadurch, dass Karma aufgelöst wird und das spirituelle Wissen entsteht. Der zweite Punkt, um den es geht, ist Einweihung. Und der dritte Punkt, um den es geht, ist Vrindavan. Muss ich ganz ehrlich sein, während ich euch prüfend anschaue, ihr seht wahnsinnig, sagen wir mal, weitgereist aus. Ich weiß nicht, ob ihr alle zurückgekommen seid. Ist es euch ein bisschen zu warm vielleicht? Nein? Gerade richtig? Ist die Luft gut durchgeatmet oder ist sie, hat sie noch Sauerstoff? Wir haben das Fenster aufgemacht. Vielleicht, wenn wir das Fenster, genau, weil ihr seid durchgeschnauft und durchgereist. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Ozonenschock, also den Sauerstoffschock, wollte ich sagen. Dass wir so richtig so... Ich hoffe, dass ich nicht zu alle, es sehen natürlich alle, einige von euch sehr frisch aus, das muss ich dazu ermutigend sagen. So, Über diese drei Dinge werden wir immer wieder hören. Vrindavan ist der heiligste Ort im Universum. Heiliger Ort, heiliger Berg, habe ich mal, dann haben wir auch eine schöne Steigerung. Vrindavan ist für diejenigen, die diesen spirituellen Pfad nehmen, sozusagen eine Art Botschaft der spirituellen Welt hier in der materiellen Welt. Genauso wie wir uns in einer Botschaft einen Passport besorgen können, der uns zu dem Ort, wo wir hinkommen wollen, hinführt, so kann auch der Vrindavan in dieser Welt uns die Qualifikation geben, sodass wir zur spirituellen Welt hinkommen. Man könnte Vrindavan auch als den Ort beschreiben, den Menschen in dieser Welt aufsuchen können, um einfach den Einfluss der spirituellen Energie und spirituellen Kraft sofort in ihrem Leben zu verspüren und auf diese Art und Weise sofort, sagen wir mal, ausgestattet zu werden mit den Qualifikationen für die spirituelle Reise. Das sind die drei Punkte, die wir immer wieder erinnern werden, und ich werde während wir diesen Text hören, immer wieder Halt machen und sehen, ob wir etwas gelernt haben über diese drei Punkte. Denn ohne diese drei Bestandteile wird die Reise, die wir jetzt nachvollziehen werden, für uns nicht wirklich nachvollziehbar sein. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das mache. Kann ich mich hinsetzen? Also dass ich da nicht verschwinde zwischen Bildern und Blumen. Die Geschichte von Gop Kumar ist in dem Werk Brihat Bhagavatamrita enthalten. Ich habe da nur eine Fotokopie mit einer von Vrindadevi gezeichneten Seite hier vorne. Das Brihat Bhagavatamrita handelt zunächst einmal von einem Brahmana, der von seinem spirituellen Meister ein zehnsilbiges Mantra erhält. Und er fängt an, dieses Mantra zu chanten. Aus irgendeinem Grunde erhält er kein Wissen, kein spirituelles Wissen, sondern nur den Mantra. Sozusagen, als würden wir auf der Straße vielleicht im Vorbeigehen von einer Gruppe von chantenden Mönchen ein Mantra aufschnappen und den chanten. Nun, während er das mit voller Vertrauen dreimal am Tag meditiert, sieht er eines Tages in seiner Meditation Mahadev oder Shiva, der vor ihm erscheint und sagt: O Brahmana, du weißt nichts über die Kraft dieses Mantras und die Aussage dieses Mantras, aber ich möchte dir helfen. Gehe nach Vrindavan. Und er geht dann nach Vrindavan hin. Er sieht die wunderschöne Yamuna herfließen. Er sieht den Keshi-Ghat, wo die Bewohner Vrindavans morgens ihr Bad nehmen. Und er fühlt sich wohl in Vrindavan und durchstreift die wunderschönen Wälder. Vrindavan in dieser Welt ist für unsere, hat nicht mehr so viele Wälder, aber es gibt einfach ganz, ganz schöne Wälder in Vrindavan, wo man noch sehen kann. Da stehen diese alten Bäume, die sich im Winde wiegen, werden diese großen Kühe, sehr großen Kühe gehütet, die sehr weiß sind und die wie Wolken da zwischen den grünen Blattwerk hin und her gehen. Da sind einige Affen da. Das ist ein sehr schöner Wald, den ich euch, und ich möchte bald in Vrindavan anfangen, so kleine Gruppen einzuladen und sie herumzuführen in Vrindavan, die ich jedem zeigen möchte. Es ist ein wunderschöner Ort. Und da kommt er zu einem solcher Wälder hin, der Brahmana, und hört plötzlich aus einem Wald ein Schluchzen. ein Wein oder ein ekstatisches Rufen, was ihn total anspricht, und er geht hin in die einen dieser Wälder hinein und er sieht dort eine Persönlichkeit, die ihn sofort unglaublich beginnt zu faszinieren. Er sieht nämlich Gopakumar. Nur, was ihm auffällt, ist der Körper, in dem er ist, nicht ein Körper wie der seinige Körper. Dieser Körper scheint aus fest gewordenem Mondlicht zu bestehen. Das ist ganz strahlend und ganz, weil er sieht, wie unablässig Tränen, aber nicht Tränen, wie sie in dieser Welt vorkommen, Tränen, die wie Perlen sind, aus seinen Augen kommen, und sieht diese total überwältig erscheinende Persönlichkeit dort sagt, darf ich reinkommen? Und er geht dann in diesen Wald rein. Und Gopakumar fängt an, sich zu kontrollieren und zu beherrschen, und er merkt, wie eine unglaubliche Reise in dem Gopakumar stattfindet. Er sieht praktisch, wie vor den Augen, seinen eigenen Augen, diese Persönlichkeit scheint, sich zu verwandeln und auf seine Ebene, auf sein Verständnisebene zurückzukommen und dann ganz normal da sitzt. Er sieht das und Gopakumar redet ihn an: O Brahmana, du bist sehr vom Glück begünstigt. Ich weiß, dass du den 10-silbigen Mantra chantest. Dieser Mantra ist einigen von uns hier bekannt, aber er ist sehr, sehr geheim und heilig, dass er nicht in der Öffentlichkeit laut ausgesprochen werden kann. Ich könnte mich hinsetzen und ihn mal chanten und ihr würdet vielleicht sehen, dass etwas herüberkommt, aber solche Dinge machen wir vielleicht später im Seminar, wenn es zu Themen kommt, über die wir nicht reden können. Noch können wir reden. Er sagt, du chantest diesen Mantra, ist es nicht so? Der Brahmana sagt, ja, woher wusstest du das? Ist doch ein sehr geheimer Mantra. Ich weiß das, weil ich geschickt bin. Ich bin geschickt worden, dich heute zu unterweisen, sodass du am Ende dieser Unterweisung ebenfalls die Reise in die spirituelle Welt antreten kannst. Und der Brahmana ist sehr glücklich, setzt sich zu dieser Persönlichkeit hin, zu Gopakumar, und Gopakumar sagt, weißt du, heute will ich dich in anderer Weise unterweisen, als es normal ist. Ich werde dir meine eigene Lebensgeschichte erzählen. Und anhand dieser Lebensgeschichte wirst du in der Lage sein, den Weg in die spirituelle Welt zu machen. Du wirst den Weg des Adlers gehen. Damit meint Gopakumar, dieses materielles Leben ist der Weg der Fliege. Das heißt, man setzt sich auf was an, dann gefällt es einem nicht, dann geht man schon woanders hin, Man wechselt immer in der materiellen Welt. Aber jemand, der den spirituellen Weg geht, das Bhagavatam sagt, der Weg des Adlers wird genau zielstrebig sein, Ziel erreichen, sich dort hinsetzen und dort bleiben. Ich werde dir das lernen, durch meine eigene Lebensgeschichte. Und der Brahmana ist jetzt total überrascht. Er hat eine von diesen Persönlichkeiten hier vor sich, von denen er schon gehört hat, die in der spirituellen Welt und auch in der materiellen Welt gegenwärtig sein können, und ist total begeistert und sagt, erzähle. Und dann fängt Gopakumar an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Nun, während ich die jetzt erzähle, ich werde jetzt anfangen zu erzählen, bitte vergesst diese Rahmenhandlung nicht. Da sitzt ein Adept, das heißt ein Beginner in seinem spirituellen Leben, der schon Mantras chantet und so weiter, aber noch kein genaues Wissen hat und noch keine große Verwirklichung hat. Er sitzt da und hört von einem Mahapurush, nennt man das in Sanskrit, einer großen Persönlichkeit, die sowohl in der spirituellen wie in der materiellen Welt sein kann, wie sie den Weg des spirituellen Lebens gehen kann. Und Gopakumar fängt jetzt also an. Er sagt, ich werde jetzt versuchen, das mal ja, dass wir in der Geschichte bleiben. Ich war ein junger Kuhhirtenjunge, der hier in diesem Land Vrindavan geboren wurde. Jeden Tag ging ich mit meinen anderen Freunden und hütete die Kühe an der Yamuna, und jeden Tag sahen wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Es war ein alter Mann, der mit gütigen Augen uns anschaute. Manchmal tanzte er, dann weinte er und dann wurde er völlig überwältigt von Ekstase. Und wir dachten, wie merkwürdig der Alte ist, aber wie liebenswert. Eines Tages, meine Freunde schliefen gerade, ging ich zu dieser Persönlichkeit hin und der Alte lächelte mir gütig zu und in seinem Lächeln umfing er mich mit seiner Barmherzigkeit. Er sagte, o Kuhhirtenjunge, höre, wenn du willst, dass dir das größte Glück zuteil wird, dann nehme jetzt ein Bad in der Yamuna und komm danach zu mir. So, Gop Kumar hatte ein bisschen Vertrauen in den alten Weisen gefasst und kam triefend mit dem Wasser der Yamuna vor den Weisen und setzte sich nieder. Der Weise sagte, ich möchte dir das Geheimnis aller Geheimnisse verraten. Ich möchte dir das sagen, durch das du zurück in die spirituelle Welt kommst. Ich möchte dir den 10-silbigen Gopal-Mantra sagen. Der Junge ist total begeistert. Ja, das jetzt werde ich, kriege ich eine Einweihung in den 10-silbigen Gopal-Mantra, so wie ein Kind begeistert wäre. Stellen wir uns mal vor, Emanuel ist da. Emanuel, du würdest plötzlich einen Weisen treffen und der sagt, setz dich hin, Kind. Du kriegst das Geheimnis aller Geheimnisse. Dann würdest du sagen, da bin ich mit dabei. So in diesem etwas jugendlichen Übermut, vielleicht noch nicht so tief, setzte er sich hin und bekam das 10-silbige Gopal-Mantra. Nun, er fragte dann seinen Guru, wie soll ich das chanten und wie soll ich meditieren? Und er fing an, doch plötzlich kam eine andere Kraft über ihn, einfach Bhava und Prema, was wir vorhin hatten, diese Stufen der Gottesverwirklichung. Er konnte es nicht mehr aufhalten, er fing an, plötzlich nur noch Unzusammenhang hin zu sprechen, dann versiegte der Fluss seines Sprechens und er war ganz still und im nächsten Augenblick fiel er in Ohnmacht. Gop Kumar sagte, wie wohl kleine Kinder das gesagt hätten in dieser Situation, ja, das wird sich schon geben, er braucht ein bisschen Schlaf, und erhob sich und hütete die Kühe weiter. Schließlich hatte er das schon öfters gesehen, dass solche Heiligen im heiligen Land von Vrindavan ihre Bildung verloren hatten. So chantete er dann für eine gewisse Zeit dieses Mantra, aber nachlässig und mit Unterbrechungen. Er gab da nicht so viel drauf, es war ihm ganz angenehm, aber wie soll ich mich ausdrücken, nicht so wichtig. Nur eines Tages, er war zu dem Zeitpunkt schon älter, vielleicht 14 Jahre alt. Er sah auch den alten Mann nicht wieder. Der verschwand und war nicht mehr zu sehen in dem Gebiet. Eines Tages sah er am heiligen Yamuna-Fluss einen Brahmana sitzen, der mit einer Glocke vor einem kleinen Altar rituelle Verehrungen darbrachte. Das seht ihr sehr oft in Indien, jeder dort seinen winzig kleinen Altar hat mit einem kleinen Bild, da opfert er alle Speise zu und bringt seine Niederwerfung da und so weiter. So eine Szene sah er. Er sah gerade, wie der Blumen opferte zu seinem kleinen Altar und er setzte sich dazu und schaute interessiert zu. Der Brahmana ließ ihn auch dort sitzen. Aber als er fertig war mit der Verehrung, nahm er seine kleine Altargestalt und tat sie in eine kleine Box und stand auf und wollte weitergehen. Gop Kumar sagte, halt! Das ist der Herr des Universums. Wie kann man ihn in eine kleine Box einsperren? Und er weinte. Der muss mehr verehrt werden. Hast du schon mal was von den drei, den sieben Verehrungen am Tag gehört? Ich konnte dich erinnern. Da guckte ihn der Brahmana an und sagte, ich bin ein ganz armer Brahmana. Wenn du Verehrung im großen Stil sehen willst, dann geh hin nach Mathura. In Mathura wirst du ein König sehen, der dort in einem königlichen Tempel mit allen Reichtümern, die ihm zur Verfügung stehen, den Herrn seines Herzens verehrt. So, es kann sein, weil mich die Geschichte so begeistert, dass ich manchmal aufstehe. Ich könnte aber sitzen bleiben. So, er kam also in Mathura an und sah dort einen wunderschönen Tempel. Einen Tempel, den man heute noch immer besuchen kann. Man geht dort Treppen hinauf, sieht links und rechts zwei steinerne Wächter, die schon seit Urzeiten diesen Tempel vor schlechten Einflüssen bewachen. Er ging dran vorbei und sah einen wunderschönen, in Gold gewirkten Altar vor sich stehen, wo tatsächlich Gott mit größter Sorgfalt verehrt wurde. Er hielt sich einige Tage dort auf und sah, wie ganz pünktlich die Opferung kam. Um 7.31 Uhr und nicht 7.32 Uhr. Wie abends dann im Tempel Musiker erschienen, mit ihren Instrumenten sich hinsetzten und eine kleine Nachtmusik darbrachten vor dem Altar. Er sah viele Festivals, die dargebracht wurden, und er dachte sich, hier bleibe ich. Viele Indienbesucher haben das auch erfahren, dass sie in solch eine gediegene und spirituell durchsättigte Atmosphäre kommen und in dieser Atmosphäre bleiben möchten und nicht wieder zurückkommen. Gop Kumar blieb dort. Wenn immer der König des Landes kam, sah er Gop Kumar, der inzwischen allerlei Dienste darbrachte, wie den Tempel sauber wischen und so weiter, und beschaute ihn mit großer Liebe, denn er hatte keinen Sohn. Er war kinderlos geblieben, dieser König. Als er denn schließlich verstarb, hinterließ er eine kryptische Botschaft bei seinen Ministern. Die Minister konnten es zuerst nicht verstehen, aber dann die Botschaft sagte, findet den neuen König, der die Gewandung eines Kuhhirtenjungen hat und der bestimmte Zeichen auf den Händen trägt. Sie suchten also einige, da waren viele junge Kuhhirten, und sie fanden tatsächlich Gop Kumar, der all die Zeichen, die der König in seinem Brief, seinen Abschiedsbrief von dieser Welt niedergeschrieben hatte, auf den Händen und den Füßen wieder. Und so machten sie den Kuhhirtenjungen zum König. Gop Kumar verwaltete das Amt des Königs gut. Was allen auffiel, war, dass er niemals in den königlichen Palast ging, sondern im Tempelgarten schlief. Er ging niemals und benutzte die Möglichkeiten zur Unterhaltung von einem König, aber er regierte weise aus dem Tempelgarten heraus, kam jeden Morgen vor den Altar und brachte seine Niederwerfungen da, seine Ehrbietung da, sagen wir, und war eines Tages sehr gestört. Was ist los, fragten die Minister, du siehst so ablenkt und gestört aus. Was können wir für dich tun? Gop Kumar sagte, ich habe einen Streit gesehen. Ein Streit, der dieses Königreich für mich unbewohnbar macht. Und zwar kam Sadhus herbei, gelehrte Männer. Und als sie sahen, sie nahmen die Opfergaben, die von dem Altar kamen, entgegen. Aber als sie erfuhren, dass vorher Sudras von dieser Opfergabe gegessen hatten, wiesen sie die Opfergabe zurück und sagten, das rühre ich nicht an, das ist unberührbar, ein Sudra hat davon gegessen. Ein Sudra hat hiervon gegessen. Oh, sagte daraufhin die Minister, vergesst es. Aber Gop Kumar sagte, ich kann es nicht vergessen. In einem Königreich, wo so viel Kastentum ist, so viel engstirnischer Fanatismus, wo die Gelehrten nicht wissen, dass alles, was von Gott kommt, über trennende Bezeichnungen steht. Da will ich nicht sein. Und so sorgte er dafür, dass ein Nachfolger gefunden wurde und ging zu einem Ort, der auch wichtig ist, den man heute noch bereisen kann. Das ist das Interessante, diese Orte gibt es tatsächlich. Er ging nach Jagannath Puri. In Jagannath Puri gibt es, wird Krishna seit unvordenklichen Zeiten verehrt. Ich habe jetzt keine Bilder davon da, wäre allerdings sehr schön. Es ist so hoch. Ungefähr vom Boden bis hier. Und er hat so große Augen, mit denen er auf alles schaut. Er sieht alles mit diesen Augen. Und er hat seine Arme so. Diese Arme bedeutet, er umarmt alles. In Jagannath Puri verehren selbst die Muslims Jagannath. Ganz zu schweigen von den Chakras. Diejenigen, die so schaktische Übungen machen, tantrische Übungen machen. Jeder verehrt den Herrn des Universums, der sie alle umarmt und alle anschaut und sieht. Er sah, als er in diesen wunderschönen Tempel kam, dass einmal ein Esel vor dem Tempel starb und sofort seine ursprüngliche spirituelle Form annahm und zurück in die spirituelle Welt ging. Er sah, dass selbst eine Krähe, in Indien sind Krähen nicht so hoch angesehen, weil sie immer im Abfall picken, dass selbst eine Krähe den Körper dort aufgab, weil ihr natürliches Ende gekommen war, und plötzlich in einer vierarmigen Form in die spirituelle Welt kam. Und er dachte, solch ein potenter, heiliger Ort, wie ich ihn hier sehe. Hier bleibe ich. Und dann hörte er, dass das Mahaprasadam, die geopferte Speise, die vom Altar herunterkam, von allen Leuten respektiert wurde. Selbst wenn ein Hundeesser ein bisschen von dieser Speise aß und übrig ließ, stürzte sich ein Brahmana darauf und aß sie, ohne diese äußeren begrenzenden Unterschiede zu sehen. Und das machte ihn sehr, sehr glücklich. Er hielt sich auf in Jagannath Puri und ging jeden Morgen in den Tempel und schaute für lange Zeit auf diese transzendentale Altargestalt, nämlich Lord Jagannath, schaute mit Tränen der Ekstase und sah wundersame Dinge auf dem Altar stattfinden. Er sah, wie sich dieses Altarbild, was er so sah, plötzlich wandelte. Er sah verschiedenste Dinge, über die ich hier nicht sprechen kann, weil es zu früh wäre. Er sah auch eines Tages seinen spirituellen Meister, den weisen Alten, der da kam und zu dem Altar hinging und lange davor stand und plötzlich anfing, ein eigentümliches Lied zu singen, was ihn ganz tief im Inneren berührte. Und er schaute dann gerührt weg und wollte nicht so aufdringlich starren. Und als er das nächste Mal schaute, war sein spiritueller Meister schon wieder weg. Er suchte für mehrere Tage nach seinem spirituellen Meister, denn er hatte seine Belehrung ja nicht zu Ende gekriegt. Ihr erinnert euch noch, der spirituelle Meister war umgefallen vor lauter Freude. Er suchte jetzt und fand ihn dann schließlich nach einigen Tagen, wie lange weiß ich nicht genau, er musste wirklich sehr intensiv suchen, er fand ihn am Ozean. Und der spirituelle Meister schaute ihn an und sagte, ich bin sehr froh, dich wiederzusehen, aber ich bin über eines nicht sehr froh. Du hast aufgehört, das Mantra zu chanten, was ich dir gegeben habe bei deiner Einweihung. Wisse, dass dieses Mantra von unendlicher Kraft ist. Dieses Mantra kann dir, wenn du es richtig chantest, nach und nach alle spirituellen Geheimnisse offenbaren. Bitte chante es regelmäßig. Und dann fing er an zu erklären, wie dieses Mantra gechantet werden sollte. Aber als er plötzlich zu einem bestimmten Punkt in der Erklärung kam, wurde er wieder so ergriffen, dass er anfing zu weinen. Und als er dann Gokumar anschaute, war etwas verlegen Und ohne etwas weiteres zu sagen, stand er auf und ging weg. Er war so bewegt, er konnte nicht weiterreden. Also, ich glaube, inzwischen werdet ihr neugierig, diesen Antrag. Das ist ganz schön, ja, bewegend auf alle Fälle. Gokuma hörte dann, wir müssen ein bisschen abkürzen, weil die Geschichte sehr kompliziert an dieser Stelle wird. Gokuma hörte dann von durchreisenden Sadhus oder Heiligen, dass es einen Ort gab in diesem Universum, wo der höchste Herr ganz persönlich mit seinen Händen die Opfergaben seiner Devotis annahm. Und dieser Ort im Universum war Svarga. So, an dieser Stelle möchte ich und anstatt Ami Madhumanga bitten, ganz kurz den Lichtprojektor hier raufzubringen. Das schöne Bild ist hier noch nicht ganz wichtig, aber das, ja, aber das ist auch richtig sehr rutschig da oben. Vielleicht musst du es auch provisorisch so drauflegen, ganz genau. Ja. Svarga hatte Gagata heute erklärt, aber für diejenigen, die geschwätzt haben, und bitte, ich wollte sagen, für diejenigen, die nicht dabei waren oder deren Aufmerksamkeit ganz kurz in anderen Bereichen war, möchte ich das noch einmal wiederholen. Es gibt, mach mal hier so hin, dass man nicht verwirrt ist. Kann man das so? Vielleicht können wir, genau, super. Es gibt insgesamt 7 Planetensysteme, die zu den höheren Planetensystemen gezählt werden. Und dann gibt es 7 Planetensysteme, die zu den unteren Planetensystemen gezählt werden. Das erste ist Dvoloka, das irdische Planetensystem. Dazu gehört unser Planet Terra, dazu und noch andere Orte, die hier so auf dieser Ebene liegen. Darüber ist ein Bereich, den man als Uvaloka-Bereich, wo menschliche Bewohner wie diese Engelsgestalten, Tinaras sind, die manchmal, wie du sehr schön erklärt hattest, fand ich, mit den Menschen in Kontakt kommen und mit ihnen einen Austausch haben. In der christlichen Religion wird ja viel von diesen Engeln gesprochen. Und dann gibt es Svargaloka. Das ist der Ort auf dem himmlischen Planeten. Diese Planeten sind nicht mehr aus so dicht gedrängter Materie wie unser Planet hier, sondern sind wesentlich himmlischer. Dort fliegen, haben die Wesen, die da sind, die Möglichkeit zu fliegen, aber nicht durch eine Anstrengung wie mit Flügeln, wie viele Wesen auch tun, sondern einfach durch ihren Willen und ihren Wunsch können sie nach Belieben überall hingehen und auftauchen und zurückgehen. Und hier wohnt der König unseres Universums, Indra, und neben ihm oder auf einem Thron in der himmlischen Versammlungshalle ist manchmal Upendra da. Wer ist Upendra? Upendra ist eines der vielen, vielen Erscheinungen und Aspekte Gottes, der hier in dieser Welt erschienen ist. Er residiert auf dem himmlischen Planetensystem und wird dort von Indra verehrt und von den Halbgöttern gefeiert und gepriesen. So Gokuma hatte den Wunsch, das einmal zu sehen. Gott selber, nicht mehr in Form einer Altargestalt, sondern Gott selber zu sehen und ihm unter Umständen etwas zu geben und einen Austausch zu machen. Und da er inzwischen den Mantra regelmäßig chantete, merkte er plötzlich, als er so den Mantra chantete, dass vor ihm ein himmlisches Gefiert war, ein Vimana, ein Raumschiff. Ich glaube, hier haben auch schon die UFO-begeisterten Vorträge
gehört über die verschiedenen Raumschiffe, die es in der vedischen Zeit gab. Solch ein Raumschiff erschien direkt vor ihm und holte ihn ab, so wie es der Traum der Esoteriker ist, die ja irgendwann mal evakuieren möchten, diesen Planeten Erde, habe ich gehört. Das geschah tatsächlich. Komm zu uns, sagten die himmlischen Wesen. Wir bringen dich zum Ort deines Wunsches. Wir bringen dich nach Svarga. Gop Kumar trat in das Raumschiff ein und er flog tatsächlich nach Svarga Loka, wo er, soll ich mal auf die Notizen gehen, mit seinem Körper, ja dieser Körper, das muss in einer Weise sicherlich präpariert geworden sein. Er fuhr in seiner Identität, in seiner Persönlichkeit hin. Ich muss dazu aber unbedingt sagen, und ich danke dir für diese Nachfrage, er kann nicht in diesem physischen Körper so gewesen sein, den hat er vielleicht irgendwo geparkt, man erreicht die himmlischen Planeten, die höheren himmlischen Planeten. Wir sprechen ja nicht jetzt nur von dem Mondplaneten, ja, der ist auch schon sehr gut, aber wir sprechen nicht von irgendeinem Planeten, den wir mit Entfernung messen können, sondern einem Planeten auf einer ganz anderen Ebene, nicht einer feinstofflichen Ebene. Dort ging er hin und war da. Nun, zu dieser Zeit geschah auf dem himmlischen Planeten ein Skandal. Ich möchte den hier nicht in allen Einzelheiten wiedergeben, weil manche Köpfe rot werden würden, wenn sie das hören würden. Ich möchte es nur andeuten. Indra hat unglaublich unkontrollierte Sinne. Man sieht es sehr oft, reiche Männer und werden unkontrolliert und können tatsächlich nicht mal mehr das private Teil unter der Gürtellinie richtig verwenden. So ging es auch Indra. Er hatte das einmal gemacht, dass er sogar die Tochter eines Weisen mit Gewalt in den Garten der Lüste, seiner eigenen Lüste, geführt hatte. Und er war daraufhin vom Weisen verflucht worden, sodass sich das weibliche Geschlechtsteil über seinen ganzen Körper gebildet hatte. Worauf er doch mit einem gewissen Spott von seinen anderen Ministern betrachtet wurde. Das wurde dann abgeschwächt, es wurden Augen dorthin gepflanzt und er konnte es nicht lassen und hat diesmal das war der Skandal, also ich will es jetzt nicht in die Einzelheiten ausführen, aber er hat diesmal sogar die Frau eines Weisen ebenfalls wieder mit Verführungskünsten und mit, also es wird noch immer gemunkelt, was er genau getan hat. Wir brauchen das hier nicht, weil wir keine himmlische Bildzeitung lesen. Er verpatzte es total, zu Deutsch gesagt. Und deswegen wurde er verflucht von einem Weisen er flüchtete dann in einen heiligen See und hielt sich dort auf in einer mystischen Form in einem Lotusstängel, so wird gesagt. So die Himmlischen brauchten in dieser Zeit einen König. Die Minister berieten und sie sagten, also wenn es jetzt einer von uns ist, dann wird die Elite gegen den Ränke schmieden. Es muss ein Unbekannter sein. Warum nehmen wir nicht den Neuangekommenen? Er hat die Zeichen einer sehr weit fortgeschrittenen Persönlichkeit. Und so wurde Gop Kumar, ob ihr es glaubt oder nicht, an die Stelle von Indra, dem König des Universums, eingesetzt. Von insgesamt 15 Minuten, wenn ihr bitte 20 Minuten vor 6 hierher kommt, bitte seid pünktlich, weil es ist wichtig, dass ihr die Details hört. Ich muss noch dazu sagen, für diejenigen, die es nicht gewöhnt sind, Geschichten zu hören, hört sie einfach und am Ende der gesamten Geschichte werden euch die verschiedenen Erkenntnisse, die in dieser Geschichte versteckt eingebaut sind, aufgehen. das ist eine gute Geschichte, die den Zuhörer dazu bringt, selber etwas zu entdecken. Also ihr müsst es bitte rechtzeitig kommen. Bis gleich. Sah Gopkumar eine leuchtende Persönlichkeit auf den himmlischen Planeten. Und er fragte Brihaspati, wer ist dieser Weise, der da in wandelnden Gewändern mit einer leuchtenden Ausstrahlung durch die himmlischen geht, aber so ganz und gar anders erscheint? Und Brihaspati sagte ihm, weißt du nicht, das ist Grigomuni von Mahaloka. Über Svagaloka, wo wir uns aufhalten, gibt es einen Bereich im Universum, wo sich nur Rishis aufhalten, die in Meditation versunken sind und alles, was sie sehen, nur in sich selbst sehen. Und als Gopkumar jetzt hörte von Mahaloka, fragte er, ist da auch Krishna in irgendeiner Weise gegenwärtig? Und die Antwort war, ja, er ist dort gegenwärtig. Nicht nur in einer Form, sondern in Millionen und Abermillionen Formen. Wisse nämlich, die Leute in Mahaloka machen Yajnas, das heißt Feueropfer. Und direkt sichtbar für alle erscheint aus den Feueropfern Yajneshvara, der Herr, der die Opfer entgegennimmt und spricht dort liebevolle Worte zu seinen Devotees. So Gopkumar dachte sich, da möchte ich hingehen. Und wieder zentete er das Mantra. Und durch die Kraft dieses Mantras, welche alle Wünsche erfüllt, sah er sich bald auf Mahaloka. Und dort sah er ein kleines, sah die Weisen da standen, oder saßen vor einem großen Feuer und mit einer Schöpfkelle Ghee in das Feuer warfen und laut Swaha riefen. Und er sah, wie die plötzlich aus dem Feuer heraus eine Form bildete, die zuerst wie aus Feuer aussah, dann aber die Farben annahm, die Form, den Helm, Vishnus annahm und die verschiedenen Opfergaben dankend und auch lächelnd entgegennahm. Wir haben unlängst in Bern ein Opfer Feuerjagd ausgeführt und wir sollten das eigentlich nochmal hier machen. Wir haben es ja schon einmal bei der Einweihung der Veda-Akademie gemacht. Das ist jetzt der Beginn. Da sagte der Priester plötzlich, jetzt werde ich ein Mann verschenken und dann wird Vishnu da sein. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Und er sah das Mantra und plötzlich, also es ging mir jedenfalls so und auch einigen der anderen, hörte man fast etwas so knacken im Feuer und dann spürte man eine göttliche Gegenwart und die Atmosphäre war wie in Gold gebadet. Aber wir sahen nicht Vishnu in seiner direkten Form, vielleicht einige der Fortgeschrittenen unter den Anwesenden, aber ich sah ihn nicht. Aber auf Mahaloka erscheint Vishnu nicht nur in einem Feuer, sondern in den vielen Feuern, die seine Devotees ihm darbringen und nimmt direkt mit seiner Hand die Opfergaben entgegen. Und als Gopkumar das sah, war er sehr glücklich. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Bewohner von Mahaloka sahen ihn, wie er lachend vor Freude und dann so von Haus zu Haus ging und überall diese Erscheinungen Krishnas sah, die aufgingen wie die Sonne, die tausendmal wieder aufs Neue aufgeht, während sie ihre Bahn durch das Universum zieht. Und er sah, hier ist wieder Vishnu, da ist wieder Vishnu und war völlig begeistert und sang und so weiter. Und da hielten ihn dann ein Weise eines Tages an und sagte, Gopkumar, wir sind beglückt durch deinen Aufenthalt hier und wir sehen, dass du glücklich bist. Wir möchten dir ein neues Wesen geben, eine neue Identität. Wir möchten, dass du auch ein zweimal geborener Brahmana bist. Leg diese Form als Kuhhirtenjunge ab. Kuhhirtenjunge, das sind Vaishyas, die handeln mit Kühen und so weiter. Hier in unserem Bereich, da sind nur hochvergeistete Brahmanas. Was machst du mit deiner Kuhhirtenausrichtung? Nicht? Und, aber Gokumar sagte, nein, verlangt das nicht. Erduldet mich hier so, wie ich jetzt bin. Er wird sein physischer Körper, war nicht ein Körper aus Knochen und Haut, aber er sah noch äußerlich aus wie ein Kuhhirtenjunge. Denn er hatte noch die Gesinnung eines Kuhhirtenjungen. Wie wir wissen, ist dort, haben die Menschen oder die Wesen dort einen Körper, so wie es ihrer Gesinnung entspricht. Hier sieht man das manchmal, dass ein äußerst, sagen wir mal, vergeistigter Mensch lange Finger hat und ein Gesicht, was von einer vornehmen Blässe geziert ist und fast transparent erscheint, weil man sieht, er macht sich so viele Gedanken. Und wir sehen, wie ein vielleicht, sagen wir mal, Mensch, der nicht so vergeistigt ist, äußerlich kraftvolle Muskeln hat, ein gewinnendes Lachen, was Glasscheiben zerspringen lässt und so weiter und so weiter, so ein Kraftwort ist. Wir sehen schon, wie der Geisteshaltung auf den Körper irgendwie prägt. Aber dort auf dem himmlischen Planeten hat man den Körper, den seiner Gesinnung entspricht. Und man kann auch, so hören wir, den Körper wechseln, wenn man seine Gesinnung wechselt. Verlangt das nicht von mir, sagte Gokumar. Ich fühle mich wie ein Kuhhirtenjunge. Und außerdem, wenn ich ein einfacher Kuhhirtenjunge bin und kein hochgeistiger Brahmane, dann kann ich weiterhin den Brahmanen dienen und Gott dienen. Aber wenn ich ein Brahmane werde, dann kann ich nur noch Gott dienen. Lasst mich bitte so. Das war ja nur eine Anfrage. Selbstverständlich kannst du so bleiben, wie du bist. So, nach einiger Zeit sah der Gokumar, wie plötzlich ein Feuer aufstieg. Das Feuer der Vernichtung. Was immer dann, wenn sich Brahma zur Ruhe liegt, die niederen Bereiche des Universums vernichtet, bis hin zu Mahaloka. Auch die himmlischen Planetensysteme werden immer wieder vernichtet und immer wieder geschaffen. Nur Mahaloka nicht. Aber es wurde für die Zeit, als das Feuer der Vernichtung im Universum brannte und eine Feuersbrunst das Universum einer Vernichtung entgegenführte, so heiß auf Mahaloka, dass der Gokumar mit den Weisen, die dort waren, nach Janaloka aufbrach, dem nächsten Planetensystem. Sie nahmen ein Vimana, ein Luftschiff, und fuhren dort alle dorthin. Es ist interessant, die Idee der planetarischen Evakuierung scheint irgendwo im Universum eine Tatsache zu sein. Hier ist es tatsächlich so, dass die himmlischen aufsteigen, also nicht die himmlischen, die Weisen hier, nach Janaloka. Und in Janaloka sah er mit den ganzen Reisegefährten, die mit ihm gezogen waren, plötzlich einen leuchtenden Jungen. Also die leuchten alle, die besondere Persönlichkeit. Der ging dort längs und die ganzen Weisen, als sie ihn sahen, brachten flach auf den Boden ihre Ehrbietung da. Und er fragte einen der Weisen, wer ist das? Ein goldener Junge, dem selbst die größten Weisen trotz seiner Jugend seine Ehrbietung darbringen. Wer ist das? Und die Weisen nahmen ihn beiseite und sagten ganz leise, weißt du, es ist Sanat Kumar, den du hier siehst. Sanat Kumar ist einer der ersten Söhne von Brahma. Und als ihn Brahma bat, das Universum zu bevölkern, indem er in dem Haushälterstand eintritt, sagt er, nein, niemals. Durch meine mystische Kraft werde ich immer ein kleiner Junge bleiben. Und so ist dieser Junge, der das älteste Lebewesen im Universum, hat aber einen Körper eines kleinen Jungen, weil er nicht Haushälter werden wollte. Aus irgendeinem ihm bekannten Grund. Sagte Gokuma, ich habe schon von ihm gehört, aber wo lebt er und wo sind seine Brüder? Er hat noch drei Brüder, der mystische Knabe. Oh, sagten die beiden, wenn du Sanat Kumar und seine vier Brüder treffen willst, dann musst du auf das nächsthöhere Planeten gehen. Da musst du nach Kapoloka gehen. Oh, sagte Gokuma, der setzte sich hin, zentrierte sein Mantra und plötzlich merkte er, wie er aufstieg durch die Kraft seines Mantras, wie er das Planetensystem zurückließ und plötzlich auf Kapoloka ankam. Die Weisen hatten ihm aber ein Wort mitgegeben, was ich hier vergessen hatte. Sie sagten, sei nicht überrascht über die Menschen, die du dort antriffst. Sei nicht verzweifelt über das, was du dort siehst. Lerne, was sie dich zu lehren haben und du wirst sehen, wie sie. So, es ihm war nicht klar, was gemeint war mit diesen Worten, aber ich will es euch erklären. Als er in Kapoloka ankam, sah er zunächst einmal keine Tempel. Er sah keine Häuser, keine Behausungen, keine Stätten der Verehrung. Er sah einfach nur Wälder, Wiesen, Natur. Und überall sah er Persönlichkeiten, die da saßen und nur meditierten. Er hatte zuerst gefragt, ich bin hier neu, aber er hat es dann unterlassen. Die waren so versunken in der Meditation, dass er sie nicht zu stören wagte und sie auch nicht antippte oder irgend so etwas anderes machte. Er entwickelt zu dieser Zeit, er konnte überhaupt nichts damit anfangen, die Gita hat, ohne Bekannte zu machen, stellt euch mal vor, ihr kommt irgendwo hin und keiner redet euch an. Das ist sehr, sehr intensiv. Wir in meiner Jugend haben wir das einmal gemacht in unserer Schulklasse, nur um das Bild so ein bisschen auszumalen und verständlich zu machen. In unserer Schulklasse hatten wir einen Lehrer, der eine üble Nazi-Vergangenheit hatte, Herr von Theis, und der sehr noch immer nicht gelernt hatte. Und so hatte ich mit meinen Freunden ein Komplott geschmiedet und alle eingeweiht in dieses Komplett. Dort und als Verteidiger die Tür hereinkam, frisch wie immer und sagte, jetzt wird gelernt, richtig Deutsch gelernt. Gucken Sie ihn einfach nur schweigend an. Und er fing dann an mit dem Unterricht, fragte etwas. Wir schauten so neutral wie möglich zurück. Er schaute wieder und fragte wieder und fragte, was denn los wäre, ob wir alle schlechte Noten haben wollen. Dann drehte er sich um und dann warf jemand einen Schlüsselbund neben ihm an die Tafel. Dann einen lauten Lärm machen und er drehte sich um. Alle guckten so zu ihm zurück. Er musste an diesem Tag beurlaubt werden von der Schule. Es war zu viel. So ging es auch dem Gokuma. Keiner sprach mit ihm. Er fühlte sich zurückgewiesen. Er war unzufrieden da und dachte sich, mir reicht meine Reise. Ich habe jetzt so viele Dinge gesehen. Ich bin noch nicht irgendwo zufrieden geworden. Ich bin mit Herrschersamten gegeben worden. Ich will ein einfaches Leben. Ich will zurück, dort wo alles so leicht ist, nach Puri, wo der Herr auf dem Altar steht mit den ausgebreiteten Armen und den Augen, die alles sehen. So, er war gerade, setzte er sich hin, um das Mantra zu chanten, als plötzlich eines der Weisen aus der Meditation kam und ihn direkt anschaute und sagte, höre mir zu. Du hast vieles gesehen, aber du weißt nicht. Und dann dieses Kapitel, in dem das jetzt folgt, heißt Wissen, gabe ihm Wissen über Meditation. Und ich denke, dass es gut ist, wenn ich hier ganz kurz den Urtext, den Originaltext bemühe, weil er ihm wunderbare Instruktion darüber gibt, wie unwichtig es eigentlich ist zu sehen, wie unwichtig es eigentlich ist, mit den Sinnen zu hören, wie unwichtig es eigentlich ist, irgendwo hinzugehen. Er gab ihm Instruktion, wie man alles und mehr im Inneren durch Meditation tun kann. Und hört bitte zu, weil es ist interessant. Ich muss sagen, es ist nicht meine Richtung. Ich will das schon gleich ein, aber ich finde es unglaublich interessant. Gokuma muss sich damit auseinandersetzen, was er jetzt hört. Der weise Pipalayana sagt, als Gokuma gerade abreisen will: Hey Gokuma, warum hast du den Wunsch, diesen großartigen Ort zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen? Warum wanderst du hier und da im Universum, nur um Gott mit deinen Augen wahrzunehmen? Bitte, mach deinen Geist stetig. Versenke dich in Samadhi. Und dann wirst du automatisch diesen höchsten Herrn sehen, der direkt innerhalb deines Herzens wohnt und auch außerhalb von dir ist. Die Form von deinem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ist voller Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Erst wenn dein Herz völlig geläutert ist, wird er dir erscheinen. Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn zu sehen. Pipalayana sagt also, die Form Gottes ist völlig spirituell. Warum versuchst du ihn mit deinen Augen zu sehen? Du wirst eine illusorische Form wahrnehmen. Du solltest deinen Geist läutern und ihm im Herzen erkennen. Renn nicht so viel draußen herum. Ohne den Geist zu vertiefen, sind alle äußeren Handlungen der Sinne fruchtlos. Denn die Handlungen der Sinne können nur erfahren werden durch den Geist. Ich möchte das erklären. Es gibt Menschen, die machen unglaublich viele Bemühungen im äußeren Leben mit ihren Sinnen, aber weil ihr Geist unruhig ist und unstet, leiden sie. Kennt ihr solche Leute? Vielleicht tragen sie eure Initialien manchmal. Nicht? Deswegen ist es besser, sagt Pipalayana, den Geist ruhig zu machen. Da brauchst du nicht diese ganzen äußeren Dinge zu machen. Das wurde mir sehr, sehr klar, als ich jetzt in Indien gelebt habe für 3 Monate. Zum Schluss habe ich mich einfach nur noch glücklich irgendwo hingesetzt und den ganzen Tag saß ich da und tat meine spirituellen Verrichtungen und merkte einfach, warum rennst du denn so viel rum und warum machst du das alles? Das ist doch nicht nötig, um glücklich zu sein. Mach den Geist stetig und sehe im geläuterten Geist die höchste Persönlichkeit Gottes. Dann wirst du ruhig sein und glücklich sein. Versteht ihr die Logik? Das ist so eine sparsame Logik. Die meisten Menschen geben sich so nach außen hin aus, ermüden sich so sehr und sind innerlich Wracks. Warum nicht den Wrackzustand verändern durch Meditation? Das ist Pipalayanas Argument. Ich glaube, es spricht eine deutliche Sprache zu uns allen. Wenn es darum geht, Gott zu sehen, sagt Pipalayana, es gab große Materialisten, die Gott sahen, wie Kamsa und Duryodhana, das sind geschichtliche Persönlichkeiten, aber weil ihr Geist nicht geläutert war, sahen sie ihn wieder nicht. Nicht? Duryodhana, um es euch zu erklären, der sah, Krishna kam an den Hof von Duryodhana, um die Schlacht von Kurukshetra zu verhindern und als Friedensbote aufzutreten. Und Duryodhana, der Hauptkriegstreiber, sah das und sah, wie Krishna, als er sprach, durch seine Worte den ganzen Hof, die ganzen Generäle für sich einnahm, mit der Frage, wozu kämpfen? Das ist gegen die Gesetze des Dharmas. Und er sagte, halt, halt, halt. Und gab den Gründe, warum gekämpft werden müsse. Und dann sagte er, dieser Krishna, er soll sofort hier, wir wollen ihn hier nicht. Er kommt von unseren Feinden geschickt, mit einem heimtückischen Angebot für Frieden. Und dann rief er eine, dann sagte er, wir werden ihn gefangen nehmen. Und in dem Augenblick manifestierte Krishna plötzlich die universale Form. Er wuchs zunächst einmal für die Augen von Duryodhana, wurde größer und größer, die Knochen, seine Gliedmaßen waren das wie Malaya-Gebirge, die Augen schauten wie Millionen von Sonnen, um ihn herum war alles da. Und Duryodhana dachte, du kannst mich nicht betrügen. Das ist Zauberei. Und rief sofort seine ganze Armee herein, um zu versuchen, die universale Form gefangen zu nehmen und ins Gefängnis zu werfen. Er war ganz schön, ja, vermessen. Danke, danke. Ich hätte fast sonst ein Hamburger Wort gebraucht, das hier den Rahmen gesprengt hätte. Er hat, Pivalayana sagte, du Duryodhana hat Krishna mit den Augen gesehen, aber weil sein Geist nicht geläutert war, hat er nichts gesehen. Deswegen bleib hier und meditiere. Pivalayanas Argument hat vier Punkte. Krishna ist in deinem Herzen, du sollst den Geist mit Meditation auf ihn richten und erst in der Trance wirst du in der Lage sein, seine ganz und gar spirituelle Form zu erkennen. Die letztliche Wahrnehmung ist so und so die Wahrnehmung, die im Geiste ist, wie er es mit Duryodhana gezeigt hat. Wenn man etwas nicht sehen kann, weil man mit dem Geist nicht woanders ist, sieht man es nicht. Ich glaube, ihr habt das oft erkannt, wenn ihr Menschen etwas näherlegen möchtet, was vielleicht gut und heilsam für sie wäre, aber weil der Geist so in irgendeiner Gedankenrichtung ist, können die das nicht wahrnehmen, was man ihnen sagt. Und er sagte weiterhin, dass die Wahrnehmung von den großen Weisen immer im Herzen stattfindet. Duryodhana sah nichts, weil er und so weiter, ist ein ähnliches Argument. Und dann sagte er etwas, was ich jetzt nicht erwähnt habe, von allen neuen Vorgängen des Bhakti-Yogas ist Smarana, das heißt die Meditation, die wichtigste. Denn erst wenn man meditiert, kann alle anderen Vorgänge etwas nützen. Vielleicht gibt es hier einige von euch, die schon unsere Seminarteilnehmende gesehen haben, wie sie gechantet haben. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, und dabei überall Bilder anschauen, durchs Archiv gehen und so weiter und so fort. Und sehr unkonzentriert sind. Pivalayana würde sagen, euch nützt dieser Vorgang überhaupt nichts, weil euer Geist woanders ist, eure Zunge aber die Klangschwingung macht, hört ihr davon gar nichts und könnt gar nicht mehr konzentriert sein. Die Grundlage von allen Tätigkeiten ist, den Geist zu stillen und zu beruhigen. Wenn du aber trotzdem mit den Augen den Höchsten sehen willst, dann gebe ich dir einen Tipp, sagt Pivalayana. Geh du in die Himalaya-Gebirge, geh nicht nach Puri, folge dem Verlauf der Ganga, der von Haridwar aufwärts führt, und geh hin zum Berg Nilakanta, haben wir mit den Dias gesehen. Dort wirst du am Fuße des Berges Naranarayan, oder sagen wir Narayan, den Herrn des Universums, sehen. Und du wirst sehen, dass er sich auch in Meditation übt. Das stimmt. Wenn man da hingeht, das ist ja die Erfahrung, die wir gestern in der Pilgerreise versucht haben, ein bisschen zu erklären, spürt man ganz deutlich die göttliche Gegenwart von Narayan, der dort in einer für die Sinne nicht so direkt wahrnehmbaren Form ist. Aber Gopkumar ist ja schon auf einer ganz hohen Stufe. Er ist ja schon hier, wo die Weisen sind, im fast höchsten Bereich des Universums. Gegenwärtig. Geh dahin, da wirst du sehen, was du willst. Und Gopkumar ist also total dankbar für diese Unterweisung. Er ist sehr bewegt und sagt, das so, vielleicht sollte ich ja doch mal meditieren. Und in dem Augenblick sieht er plötzlich die vier goldenen Jungen. Das muss man mal filmen. Wie sie an ihm vorbeigehen. Und er schaut sie an, diese vier Brüder, und sieht plötzlich, wie aus ihren Herzen Form Gottes kommt und wieder in ihre Herzen zurückgehen. Kann man das so nachvollziehen, Manuel? In diesem Augenblick ist es doch sehr intensiv, ja. Die kommen aus den Herzen heraus, Form Gottes, rein, und sind sichtbar für Gokuma und gehen wieder in den Herzen rein. Da merkt ihr, das stimmt, was Pipalayana gesagt hat. Im geläuterten Geist ist der Höchste gegenwärtig. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Und er wird so ekstatisch, dass er ihm das Bewusstsein verlässt und er dann aufwacht und die Kumaras sitzen gütig lächelnd vor ihm. Sagen aber nichts, diese vier goldenen Jungen. Er hat es jetzt verstanden. So, eines Tages nun, ja, nein, er fängt dann an, er will dann meditieren und der älteste dieser Knaben berührt seinen Kopf und er fängt an, durch die Berührung seinen Geist zu sammeln, ganz ruhig zu werden. Er geht in immer tiefere Schichten des Bewusstseins hinein. Manchmal kommt es ihm vor, als würde er in dem gleichen Zustand sein wie im Tiefschlaf. Aber er sieht plötzlich die Form Narayans oder die Form des Herrn im Herzen aufleuchten. Habt ihr schon mal, das ist interessant an dieser Stelle, Tiefschlaf ist eine sehr gesegnete Erfahrung, die uns Menschen gegeben ist. Man fühlt sich nach sehr tiefem Schlaf unglaublich glücklich und ruhig. Ich wünsche euch allen heute Abend einen Tiefschlaf, denn ihr braucht ihn. Das kann ich wirklich sagen. Kennt ihr das, wenn man aus tiefem Schlaf hervorkommt und so glücklich und unternehmungslustig ist und die ganze, sein ganzes Leben neu anfängt? Man hat so viel Kraft und so viel Glück und springt dann in die Dusche und kommt singend rausgespritzt, nicht? Und so glücklich, man vergisst fast sich anzuziehen und dann, ja, ich mache ja noch. Und dann ist man in Gange schon den ganzen Tag. Die Upanishaden sagen, dass man im Tiefschlaf so tief versinkt, dass man in die Ausstrahlung Gottes eingeht, der im Herzen gegenwärtig ist. Nur dass man, weil man nicht bewusst ist in diesem Augenblick, sieht man ihn nicht. Man ist einfach nur so wie jemand, der lange in einer erholsamen Sonnenbad gewesen ist und der die guten Auswirkungen in sein Leben und sein Schattenloch nimmt. So fühlt man sich. So in dieser Art und Weise hat auch Gokuma immer wieder die Samadhi erreicht, nur im vollen Bewusstsein, weil er es in Meditation getan hat und ohne vom Schlaf verwirrt zu sein. Und er sah immer wieder im Herzen den Herrn. Aber irgendetwas in ihm. Und er konnte sich das nicht erklären, war noch nicht zufrieden. Diese Unzufriedenheit, die er auf den anderen Planetensystemen gefühlt hatte, verließ ihn nicht. Und so kam es, dass er eines Tages, als er so aus seiner Meditation hervorkam, wo er alleine für sich war, plötzlich eine Persönlichkeit sah, die auf einem Schwan landete und dann elegant vom Schwan herunterging und mit vier Köpfen in die Gegend schaute. Wer diese Persönlichkeit ist, wissen schon diejenigen, die bei Gadadhar dabei waren. Er fragte, wer ist denn das? Und Sanat Kumar sagte das erste Mal etwas laut. Er sagte, du bist jetzt schon so lange unter uns und fragst noch, das ist mein Vater. Der Vater von uns allen. Der vierköpfige Brahma, der Weltschöpfer. Oh, sagte Sanat Kumar. Dann sagte Gokuma, und das ist die letzte Station, die wir heute machen werden. Kann ich da hingehen? Warum, sagte Sanat Kumar? Ich vermute, dass er nicht nur meditiert. Wenn er der Weltenschöpfer ist, tut er etwas.
Ja, sagte Sanat Kumar. Und er verehrt auch den Herrn, den auch du verehren möchtest. Geh deinen Segen nach Satyaloka, den obersten Planeten, also er sagt, das Ding, er sagt jetzt, den obersten Planetensystem, geh zu Lord Brahma. Nun, Gokuma sendete die Mantra und wieder erlebte er das Gleiche, als würde er getragen werden, stieg er auf und war dann in Satyaloka. Und dort sah er etwas, das ihn total begeisterte. Er sah zunächst einmal eine Persönlichkeit mit gelbem Gewand, mit einer unglaublichen Ausstrahlung, mit einem Juwel auf der Brust, mit einem Lächeln, was durch das ganze Universum zu strahlen schien. Er sah ihn auf einer Schlange liegen, die vielköpfige Sheshanaga, und er sah, wie jeder Schlangenkopf die Herrlichkeiten des Herrn lobpreiste. Er sah an den Lotusfüßen dieser Persönlichkeit eine wunderschöne Form, Lakshmi, die die Lotusfüße massierte und viele verschiedene Dinge tat. Und dann sah er plötzlich, wie Narada Muni, der größte der Weisen, auf seinem Instrument spielte, der Wiener, und tanzte. Und dann sah er, wie Brahma, der Weltenschöpfer, so dastand und verschiedene vertrauliche Unterweisungen hörte, die ihm Vishnu gab. Er war so begeistert, er lief auf diese Erscheinung zu, verlor unterwegs sein Bewusstsein, und als er aufwachte, sah, dass Lakshmi ihn genommen hatte und zu Vishnu brachte. Nur eines Tages ergab es sich, dass Brahma ein Missgeschick hatte. Auch auf dem höchsten himmlischen Planeten gibt es noch die Dualität von Glück und Leid. Er berührte nämlich den Schaum des Ozeans und sah plötzlich, wie aus dem Ozean heraus ein Dämon kam und ihm näher kam und ihn versuchte zu ergreifen. Und Brahma nahm sofort Reis aus und versteckte sich irgendwo und kam nicht wieder zurück. Daraufhin sagte Vishnu zu Gokuma: Gokuma, Brahma wird nicht mehr zurückkommen. Wir brauchen aber einen Schöpfer, einen Weltenschöpfer. Ich möchte, dass du der Weltenschöpfer wärst. Meinst du wirklich, Vishnu? Ich bin hier nicht so geeignet in meinem Aufzug und so. Nein, nein, nein. Du hast Güte, du hast Hingabe und du hast das Wohl aller Lebewesen im Geiste. Und so wurde Gokuma Brahma. Und er tat das Erste, was er tat, ist, er warf alle Materialisten aus den Positionen im Universum heraus und setzte Transzendentalisten ein. Wird richtig gesagt. Und er organisierte, dass eine heilige Lobpreisung Gottes im ganzen Universum ging. So ein Brahma wünschten wir uns auch, nicht? Der organisiert, dass das Gottesbewusstsein ganz und gar verbreitet wird. Und er hörte jeden Tag von Vishnu Unterweisungen, wie zu tun war, aber in seinem Herzen war er nicht glücklich. Erstmal, diese Regierungsgeschäfte des Universums waren heavy. Ihr könnt euch einmal mit einigen Institutsleitern dieser Welt unterhalten. Ungefähr 70% werden euch sagen, in dieser Zeit bringt es keinen Spaß, irgendetwas zu verwalten und zu machen. Das ist eine heavy Arbeit, zu viel Verwaltungsangelegenheiten und zu viel Steuern. So ist es mit Brahma auch. Dem geht das manchmal zu Kopfe. Und er dachte sich, eines Tages, ich wünsche mir, dass ich eines Tages all das hinter mir habe und das zurücklasse. Ich habe eine Sekretärin, die manchmal so viel Arbeit kriegt, dass sie einfach auch denkt, Mensch, hoffentlich nimm mich jetzt nochmal zusammen und racke das jetzt durch, arbeite das hier und dann gehe ich in den Urlaub. Kann man so sagen, ne? Das ist ganz
Das geht auf Brahma so, also das ist ganz verständlich. Ich möchte einfach nur Befreiung haben von all dem. Bei dem Augenblick, wo er das dachte, und das ist die Situation auf dem himmlischen Planeten, wurde das schon eine Realität, und zwar in ganz unerwarteter Weise. Er sah, wie die Himmlischen mit großer Achtung und großem Respekt, soll ich besser sagen, über ein Jiva sprachen, über ein Lebewesen. Dieses Lebewesen war ein Yogi gewesen im Himalaya und hatte dann durch strikte Sinnenkontrolle und durch große Geisteskontrolle tatsächlich es geschafft, die sterbliche Hülle aufzugeben und das Universum von Geburt und Tod ein für alle Mal zu verlassen und tatsächlich in das große Weiße, das Brahman, das große weiße Licht einzugehen. Und sie diskutierten, die sprachen darüber, und als sie mehr und mehr sprachen, kamen plötzlich von überall wunderschöne Frauen, Göttinnen wird beschrieben, mit den schönsten und zartwischten Gewändern herbei und setzten sich hin und sagten, wir sind die personifizierten Schriften. Und fingen dann an, diese heiligen Schriften in Person, die können, also interessant, dieses Wissen konnte sich als eine Frau manifestieren. Das ist sehr, sehr interessant, dass die heiligen Schriften manchmal in der Form von Frauen plötzlich erscheinen, das Wissen dann haben und diskutieren. So diskutierten sie. Was ist eigentlich Befreiung? Das war die erste Frage. Und jede Schrift beantwortete diese Frage aus ihrer Sicht. Einige sagten, Befreiung, das bedeutet Befreiung vom materiellen Leib. Andere sagten, Befreiung, das ist Befreiung von Tätigkeiten, die aus Unwissenheit begangen werden. Und wieder andere sagten wieder was anderes. Und er hörte dem zu, er konnte nicht so mitreden, weil er eben nur ein Weltenschöpfer war und keine heilige Schrift. Aber er hörte dann, wie plötzlich alle schwiegen und eine Persönlichkeit den Mund aufmachte. Es war die Personifizierung des Srimad Bhagavatams und sagte, nein, Befreiung ist nicht nur Befreiung von etwas, sondern auch Befreiung zu etwas hin. Die höchste Form der Befreiung ist Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Und er hörte das und fragte eine andere Art von Tätigkeit als in dieser Welt. Und er hörte dann weiter, wie das Bhagavatam sagte, hingebungsvoller Dienst wird ausgeübt, ohne die Motivierung, etwas für sich dazu haben. Es ist nur zur Zufriedenstellung des Höchsten. Und verbindet das ewige Lebewesen in der ureigenen, ewigen Beziehung mit dem Höchsten. Und als er das hörte, dachte er, ja. Aber die Diskussion kam dann zu Ende und er musste wieder Regierungsgeschäfte machen. Und eines Tages sagte er, ich bin hier bis in den höchsten Planetensystem gekommen, Vishnu. Aber ich bin noch immer im materiellen Universum. Ich möchte wissen, ob es etwas jenseits hiervon gibt. Ich möchte gerne etwas wissen über Befreiung von dem Ort, wo Geburt und Tod von den niedrigsten bis zu dem höchsten Planetensystem ist. Was kann ich tun? Und darin sagt ihm Vishnu, geh zurück nach Vrindavan, wo du herkommst. Chante da dein Mantra und du wirst sehen, dass du auf einen Ort kommst, jenseits von diesem Universum. Gokumar chantete sein Mantra zu Brahma und er hatte das Gefühl, dass irgendwie seine Augen geschlossen würden, aber kein bedrohliches Gefühl, er hatte das Gefühl, er würde getragen werden und er wachte plötzlich auf in Vrindavan. Und er sah, obwohl so viele Jahre verstrichen waren, Millionen von Jahren verstrichen waren, war das Vrindavan, was er sah, doch immer noch das Gleiche, wie damals, als er als Kurhirtenjunge da war, was ihn verwunderte. Und er traf dort jemanden, und das ist so sagen wir mal intensiv, was jetzt kommt, dass ich hier beenden werde, denn sonst würdet ihr nur darüber sprechen den ganzen Abend und nicht unser wunderschönes Kulturprogramm erleben können, weil euer Geist ganz woanders wäre. Wir werden morgen raus zum dritten Kapitel dieses großartigen Werkes kommen. Wir werden sehen, wie Prabhu Kumar zurückkehrte und wie er von Vrindavan aus das Universum verließ. Und auf der Reise werden wir sehen, wie er das sah, noch nirgendwo beschrieben worden ist in irgendeiner Schrift, nämlich die verschiedenen Bedeckungen des Universums, die mystischen Erscheinungen, die dort gegenwärtig waren. Es wird beschrieben, wie er da durchgeht. Aber die Hauptsache habe ich noch nicht gesagt. Gut, ich möchte hier enden. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr ermutigt durch eure stillschweigende Gegenwart. Hoffe, dass wir das, morgen wird das denn dem Höhepunkt entgegenkommen. Ich möchte nochmal alle erinnern, die vedische Geschichten sind so, dass man einfach am Ende etwas erlebt. Ihr müsst geduldig noch zuhören, das wird sich dann alle die Informationen, auch die ihr nicht versteht, werden sich so arrangieren, dass sie euch erheben und euch verwandeln. Gut, wir werden uns dann wiedersehen. Wir sind jetzt um 18.30 Uhr. Ich würde sagen, wir machen eine Stunde Pause. Das heißt, wir sehen uns hier um 19.30 Uhr, um 19:30. Es gibt jetzt ein Abendbrot und unser spirituelles Kulturprogramm wird dann gleich um 19:30 losgehen. Vielen herzlichen Dank und Heil Verstand.